David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak. Die Briten trauen sich was mit diesen letzten fünf Premierministern in Downing Street Number 10. Haben sich was getraut, müsste man eigentlich sagen. Denn wenn es nicht ein fulminantes Desaster heute bei den Meinungsforschungsinstituten gibt, dann heißt der neue Regierungschef Keir Starmer von der Labour Party. Noch läuft der Wahlgang, aber wir reden schon mal von der Zukunft. Die Briten wählen. Was wird sich ändern? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Thomas Matusek ist bei uns, Botschafter außer Diensten. Von 2002 bis 2006 waren Sie deutscher Botschafter in London. Heute sind Sie Vorsitzender der Königswinterkonferenz, die sich der Pflege der deutsch-britischen Beziehungen widmet. Wendeline von Bredow leitet das Berliner Büro der Zeitung The Economist. Zugeschaltet aus dem Vereinigten Königreich ist Anthony Glees, Professor für Zeitgeschichte und Politikwissenschaften an der University of Buckingham. Und zu Gast hier im Studio ist auch Professor Gerhard Dannemann. Sie lehren am Center for British Studies an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Anthony Glees, wie ist denn der Wahltag im Vereinigten Königreich bisher verlaufen? Strömen die Briten in die Wahllokale auch in Erwartung, dass es möglicherweise einen politischen Wechsel gibt?
Das hören wir. Es wird wenig im Rundfunk und Fernsehen berichtet. Das ist so gang und gäbe bei uns, dass am Wahltag eigentlich nichts oder sehr wenig über die Wahl gesagt wird. Aber man hat das Gefühl, dass viele Leute an die Urnen gehen und es gibt eine oberflächliche Gelassenheit. Darunter aber, meiner Meinung nach, steckt viel Wut.
Frau von Bredow, wer immer auch die Wahl gewinnt, der Job des Premierministers ist, wie man so schön sagt, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Von außen betrachtet scheint das Vereinigte Königreich ja ziemlich heruntergewirtschaftet zu sein. Stimmt eigentlich dieser äußere Eindruck?
Ja, der stimmt leider. Und deshalb, man hat gemerkt, im Wahlkampf war Keir Starmer, der ja sehr, sehr wahrscheinlich der nächste Premierminister sein wird und seine Partei wird sehr wahrscheinlich mit etwa 40% der Stimmen die Wahl gewinnen, war er aber nicht fröhlich und siegessicher, sondern eben sehr angespannt, weil er weiß, welcher Job auf ihn wartet. Das Land ist heruntergewirtschaftet, es gibt Riesenprobleme vom Gesundheitssystem, angefangen bis zu den maroden Straßen, Brücken, die Schulen sind in schlechtem Zustand. Und wie soll man das alles finanzieren? Denn die Staatskassen sind auch leer. Also er weiß, er hat einen riesengroßen und sehr schwierigen Job vor sich.
Es wird eine sehr temperierte Siegesfeier dann möglicherweise im Hauptquartier der Labour Party geben. Herr Dannemann, wir haben ja gelernt, wie schwierig es ist, aus der Europäischen Union auszutreten. Und zwar sowohl für das Land, das austritt, wie für die zurückgelassene Europäische Union. Erklärt denn der Brexit und seine Folgen den Zustand des Landes oder ist das Land obendrein auch noch schlecht regiert worden?
Ich glaube, da kommt sehr viel zusammen. Das ist der Brexit, das sind natürlich auch Covid, es ist der Ukraine-Krieg, es ist auch eine jahrelange Vernachlässigung der Infrastruktur, mindestens so schlimm wie in Deutschland, und Raubbau an den Sozialsystemen, schlimmer als in Deutschland, würde ich sagen. Aber wir haben auch in den letzten Jahren gerade eine geradezu unglaublich unprofessionelle, dysfunktionale Regierung. Ich beobachte die britische Politik seit Jahrzehnten und alles das, was wir darüber vorher gelernt haben, wie dieser Regierungsmechanismus funktioniert normalerweise, das ist alles außer Kraft gesetzt worden.
Herr Matusek, jetzt hat ja dieser Brexit auch für jeden spürbar Veränderungen gebracht. Also ist mit dem Warenverkehr hapert es, der Eurotunnel oder die Fährhäfen sind oft verstopft. Es gibt auch Fragen mit dem Arbeitsrecht, wer darf wo arbeiten, Kontinentaleuropäer auf der Insel, umgekehrt Briten auf dem Kontinent. Man braucht wieder einen Reisepass, um dort einzureisen. Hat sich eigentlich alles irgendwie verschlechtert? Haben wir uns jetzt inzwischen an diese Situation gewöhnt, dass das Vereinigte Königreich, die Insel, sich so ein Stück weit auch vom Kontinent entfernt hat, abgedriftet ist?
Also was heißt gewöhnt? Wir versuchen, uns eben nicht daran zu gewöhnen. Nicht wahr? Großbritannien war ja, solange sie in der EU waren, für uns ein eminent wichtiger Partner. wenn Sie sich überlegen, dass in Fragen zum Beispiel der Haushaltsdisziplin, in Fragen des Geldausgebens, die waren immer an unserer Seite, sie waren Teil der Frugal Four oder Frugal Five. Großbritannien als Nuklearmacht, Großbritannien mit einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, war eine unerhörte Bereicherung für die EU und ist nun nicht mehr da. Und wir versuchen natürlich, das Beste daraus zu machen, sodass es eine ganze Reihe von Absprachen gibt und noch geben wird, um wenigstens die schlimmsten Löcher zu stopfen, die der Austritt und das Austrittabkommen hinterlassen haben. Also Gewöhnung, nein, manchmal Resignation, aber nicht gewöhnt.
Anthony Cleese, die Neuwahlen sind ja leicht vorgezogen worden. Ein Privileg des britischen Premiers ist ja, jederzeit Wahlen abzuhalten zum Unterhaus. Wenn sich jetzt Rishi Sunak seine Chancen in der kommenden Nacht ansieht, war das ein falsches Kalkül aus seiner Sicht?
Ich glaube, es war falsch, ja. Aber auch wenn er ein bisschen länger gewartet hat, wäre es wahrscheinlich eigentlich so schlimm. Ich meine, alles steht auf den Meinungsumfragen. Wenn die nicht richtig sind, dann gibt es keine Meinungsumfragen mehr. Denn alle deuten in dieselbe Richtung. Man darf nicht vergessen, dass die Labour-Partei bei 40% nicht so wunderbar dasteht. Es ist keine große Liebe zu Labour. Das Problem in Großbritannien ist eigentlich ein Brexit-Problem, in dem die Tories und Nigel Farages Reformpartei sich über die Wirksamkeit, über die Misserfolge von Brexit. Es ist ein Affentheater. Ich muss es so beschreiben. Denn Tories und Farage streiten sich, warum der Brexit so ein Riesenmisserfolg war. 78% der britischen Wähler sagen heute, sie wollen den Brexit nicht, sie würden lieber bei der Europäischen Union sein. Aber weder Starmer noch Sunak und natürlich nicht Farage bieten das an. Auch die Liberaldemokraten, die vielleicht morgen ziemlich stark sein könnten, sind ein bisschen lauwarm, ob sie eines Tages vielleicht anbeten möchte, nochmals die EU beizutreten. Also alles geht um Brexit, und auch wenn es versteckt ist, und dieses große Problem war Sunak weder jetzt noch in 6 Monaten imstande irgendwie zu lösen. Und ich muss sagen, Sunak hat sich gezeigt als völlig unfähig, ein britischer Premierminister zu sein. Der hat sehr wenig politisches Gefühl, sehr wenig Charme im Fernsehen. In den letzten 6 Wochen kam er immer sehr aggressiv vor. Der redete alle über, wo er interviewt wird. Und je mehr die Wähler von Sunak gesehen haben, je mehr haben sie gesagt, nee, den wollen wir wirklich nicht.
Jetzt ist ja, vielleicht ganz kurz nochmal, weil Sie gesagt haben, 40% die Umfragen, 20 für die Konservativen, für die Tories, 40% muss man noch sagen, das sind ja keine Verhältniswahlzahlen, sondern es sind Zahlen in einem Land mit Mehrheitswahlrecht. Das heißt also, wenn es für die Tories schlecht läuft, 20% bedeutet möglicherweise nur ein Zehntel der Sitze, etwa 60 im Unterhaus, während die Labour Party mit 40% möglicherweise sogar eine Zweidrittelmehrheit bekommt. Das ist etwas aus unserer Sicht irrwitzig, aber erklärt natürlich auch das englische Wahlsystem. The winner takes it all. Das heißt also, wer da gewinnt und nur einer zieht ein, auch wenn er noch so knapp vor dem Konkurrenten lag, ein völlig anderes Wahlsystem. Die Wahlkampagne, Herr Dannemann, die jetzt auch Anthony Cleese da skizziert hat, die da ablief, die Rishi Sunak zu verantworten hat, ist die symptomatisch auch für seine Amtszeit unausgegoren, konzeptionslos?
Man hat dasselbe über die Wahl 2017 gesagt, als Theresa May von einem Fettnäpfchen ins nächste getreten ist. Man fühlte sich etwas daran erinnert. Es hat auch was damit zu tun, dass die Tories so zerstritten und fraktionalisiert sind. Es ist ungeheuer schwer, ein Thema zu finden, auf das sich dann alle einigen können. Und dann versucht man das halt mit Gags, also wie diesen, wir führen jetzt ein allgemeines Dienstjahr ein für die jugendliche Bevölkerung. Das ist natürlich bei den jungen Wählern kommt das nicht so gut an, vielleicht eher bei den Älteren. Es gab ein paar solche Versuche, ein Thema zu finden, was die Fraktionen nicht sofort wieder spaltet. Und das konnte nicht gut gehen. Und dann gab es auch ein paar Missgriffe und Missgeschicke, die aber wahrscheinlich in jedem Wahlkampf vorkommen.
Ich dachte immer, in London herrscht die politische Elite des Landes. Wenn man sich jetzt mal die Namen, ich habe es ja vorhin vorgelesen, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss und jetzt Rishi Sunak ansieht, hat man immer das Gefühl, da sind genau die ausgewählt worden, die es eigentlich am allerwenigsten können und jetzt auch dieses Desaster möglicherweise verursachen. Was ist mit dieser Partei los, den Tories, die ja 14 Jahre lang nahezu unangefochten dort regiert haben?
Die Tories haben sich so ein bisschen fast selbst zerstört. Also das ist, man weiß gar nicht, ob die Tory-Partei wirklich überleben wird oder in welcher Form oder wer sie dann anführen wird. Also nach dieser großen Niederlage, die sie einstecken werden müssen, außer es täuschen sich wirklich alle. Brexit hat sehr viel kaputt gemacht. Das war eine Wette von David Cameron, der er dachte, damit könnte er den etwas radikaleren Flügel der Tory-Partei befrieden. Und er war ja sehr sicher, dass er das gewinnen wird, also das Remain, dass Großbritannien in der EU bleiben wird. Diese Wette ist nicht aufgegangen, er ist zurückgetreten. Und seither ist es eigentlich, muss man sagen, bergab gegangen. Es war ein Desaster nach dem anderen und das Land ist wirklich sehr, sehr schlecht geführt worden und ist in schlechtem Zustand. Interessanterweise, und da müsste ich vielleicht den Professor Gleeson ein bisschen widersprechen. Bei der Wahlkampagne dieses Mal war Brexit an sich gar nicht mehr so ein Thema. Das ist done. Das haben die irgendwie jetzt abgehakt. Die Folgen sind sehr schlimm für das Land. Wirtschaftliche Folgen sind sehr schlecht. Aber es wird eigentlich gar nicht mehr so viel darüber geredet, sondern die großen Themen sind Migration, Cost of Living, also Inflation und das Gesundheitssystem, das eben in so desolaten Zustand ist, dass die Wartelisten, Warteschlangen eben sehr, sehr lange ist, dass man Schwierigkeiten hat, einen Termin zu bekommen, alle diese Sachen.
In meiner Jugend gab es eine Serie, The Spitting Image, ein englisches eine Comedy-Show mit Puppen. Da wurde das englische System und die Politikerinnen und Politiker, Margaret Thatcher, vor allem durch den Kakao gezogen. Manchmal das Gefühl, Herr Matusek, inzwischen ist es von der Realsatire britische Politik längst in den Schatten gestellt worden.
Ja, das ist wohl so. Also die letzten 5 Jahre waren eine Achterbahnfahrt für die Briten. Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen. David Cameron. David Cameron hat das in den ersten Jahren gar nicht schlecht gemacht. Er hat sogar, wie man sagte, die Kleider von Tony Blair gestohlen, ist weitergemacht. Aber die entscheidende Frage, der entscheidende Sündenfall war in der Tat dieses leichtsinnige Ausrufen des Referendums. Und die Deutschen haben ja in den 20er Jahren ihre Erfahrung gemacht, ein Referendum. Aus gutem Grund haben wir eben nach Verpassung nur in einem Fall ein Referendum. Gut, aber jetzt will ich sagen, was danach kam. Nehmen wir mal an, so einen Typ wie Boris Johnson, der klassisch gebildet, finanziell abgesichert, nichts ernst nehmen muss im Leben. Ja? So als Luftikus, das ist in England durchaus eine attraktive Figur. In Deutschland überhaupt nicht. Ich kann mich entsinnen an Begegnungen zwischen Johnson und Steinmeier und Merkel. Da sprang kein Funke über. Nicht? Und ich meine, wenn Sie fragen, sind die Tories am Ende? Die innerparteiliche Verfassung der Parteien ist es so, dass häufig nicht die Leute, die es am besten können, nach oben kommen, sondern die innerparteilichen Mechanismen am besten bestimmen. Ich könnte jetzt lange über den 1922-Committee reden, aber es wird vielleicht zu detailliert hier werden. Aber wenn Sie die richtigen Mechanismen beherrschen in der Partei, können Sie schon dafür sorgen, dass gute Leute, vor allem wenn sie ihre Gegner sind, nicht nach oben kommen.
Also was Herr Matusek gerade erklärt hat, das war die Wahl von Liz Truss. Das ist ein danebengegangener Parteimechanismus. Ich würde auch zu Theresa May sagen, die hatte einfach eine unlösbare Aufgabe. Es gab keine Mehrheit für irgendeine Lösung im Parlament der Brexit-Frage und sie konnte keine herstellen. Das heißt, also sie ist eigentlich eher über das Referendum gestolpert als über ihr politisches Ungeschick. Und Boris Johnson hat es einfach zugekleistert, indem er gesagt hat, ja, wir machen den Vorschlag, den die Europäische Union auf den Tisch gelegt hat, aber wir halten uns da nachher nicht dran. Das war so die Johnson-Manier, das zu überbrücken.
Das war Anthony Glees, Theresa May, so eine Art tragischer Figur unter den Fünfen.
eine tragische Figur. Aber was ich meinen wollte, als ich dachte, dies ist eigentlich eine Brexit-Wahl, war nicht, dass jeder darüber spricht. So ist das. Keiner spricht darüber. Und das Einzige, was die sagen, die Tories sagen, wir wollen keine engere Freundschaft mit der EU. Das Einzige, was Sir Keir Starmer sagt, in seinem Leben wird Großbritannien nie mehr wieder Mitglied der EU sein, wird keine freie Bewegung haben, wird im Binnenmarkt nicht angehören. Seine Lebenszeit, er ist noch ein ziemlich junger Mann. Das ist das Einzige, was darüber gesagt wurde. Aber darunter, da steckt das Brexit-Problem. Warum war das ein Affentheater? Warum konnte weder Theresa May noch Boris Johnson noch Liz Truss noch Rishi Sunak ein Erfolg auf Großbritanniens Lage machen, eben weil der Brexit da stand? Das, als Politik war das völlig unkonservativ, sich von dem Markt abzuneigen. Sie dürfen nicht vergessen, für Sie, für die EU, ist Großbritannien nur so ungefähr 10% von dem, was Sie exportieren. Aber für uns in Großbritannien ist die EU unser Partner zu mehr als 50%.
Anthony Glees, darf ich Sie
härter gemacht. Und wir leiden darunter.
Also kurz unterbrechen, wir hatten, weil wir noch bei den Personen sind, Thomas Matusek hat ja gerade von einem steinreichen Luftikus gesprochen, Boris Johnson. Da fällt einem noch ein anderer ein, der, auf den diese Beschreibung auch passt, Nigel Farage, den haben Sie schon genannt, der kennt man hier auch, das ist der mit dem Dauergrinsen, der ja den Brexit auf dem Gewissen hat, gewissermaßen. Warum kommen solche Leute, wie gesagt, Luftikus oder die man nicht ernst nimmt, die aber auch ihre Wählerinnen und Wähler offensichtlich nicht ernst nehmen, sich über sie lustig machen, über ihre Bedürfnisse, warum kommen die gerade im Vereinigten Königreich so gut an? Denn Nigel Farage wird ja möglicherweise auch ein gutes Ergebnis heute Abend einfahren.
Ja, ich glaube, das hat mit unserem Wahlsystem zu tun. Und wir werden viel über unser Wahlsystem in den kommenden Tagen sprechen müssen. Denn wie viele Sitze Labour bekommt, wie viele Sitze die Demokraten und die Tories. Wenn die Tories weniger als 100 Sitze bekommen, dann ist Frau von Redow bestimmt richtig. Das bedeutet wahrscheinlich das Ende der Tory-Partei. Aber durch unser Wahlsystem, wo jeder ein Wahlkreis, das ist sein oder sein Wahlkreis und wird personifiziert damit. Und wenn man dann charmant ist und einen Charakter hat, dann kann man allerlei Hanswürste und solche Leute wählen. Und wenn man sich das Unterhaus anguckt, ich meine, es gibt ein Mitglied, der hat eine Perücke größer als sein Kopf. Und die Perücke wird mit viel Freude angesehen von den Wählern. Und sie reden über Nigel Farage. Nigel Farage kann alles sagen, was er will. Er wird nie eigentlich widersprochen. Und auch bei den Wählern. Er stürmt zum Beispiel über die Immigration. Und es ist richtig, wir haben 750.000 Immigranten aus Nigeria und Südostasien nach dem Brexit, wo gerade versprochen wurde, der Brexit würde das alles enden. Und Farage sagt, es zeigt eben, wir machen Brexit nicht richtig, unsere Grenzen liegen offen, keine Kontrolle, die Schiffe über die Boote über den Kanal. Dabei sagt keiner zu ihm, aber Herr Farage, es ist Ihre Einwanderungspolitik, die ja eingeführt worden ist, genau was Farage verlangt hat. Das haben die Tories verwirklicht. Und damit ist er immer noch nicht zufrieden. Für Farage wird nie was richtig sein. Er kann nur dagegen Sturm machen. Aber regieren, das könnte so wenig wie ich machen.
Gut.
Aber er ist ein Charakter. Man lacht, wenn man ihn sieht.
Ja, offensichtlich.
Er wird höchstwahrscheinlich morgen mit MP für Clacton sein.
Gut. Das kann er dem britischen... Entschuldigung, das kann ja dem britischen Unterhaus und den Rednern nur gut tun, wenn jetzt auch Herr Farage im Unterhaus sitzt. Offenbar habe ich ja das wirkliche Wesen des britischen Humors immer noch nicht ganz verstanden. Bleiben wir mal ganz kurz noch bei den Konservativen. Also Machtgier, Inkompetenz, Intrigen. Warum lässt sich ein Land 14 Jahre lang so etwas bieten?
Ja, man muss sich überlegen, bei der letzten Wahl hat Boris Johnson ja so einen Erdrutschsieg errungen. Nicht? Also da war eine wirklich sehr, sehr große Mehrheit im Unterhaus für die Tories. Und damit, da haben sie also von einer sehr, sehr starken Position am Anfang regiert. Und es ging halt dann erst dadurch, dass Boris Johnson so viel Humor und auch Charme hat, jedenfalls für manche, ging das ja am Anfang noch ganz gut und da hat man seine Schwächen auch nicht so gesehen und dann war die Pandemie und da war das ja auch nicht ganz klar am Anfang, was sie da angestellt haben. Das kam ja alles erst nachher raus, nicht? Von den Partys angefangen bis auch diese Fehlentscheidungen während der Pandemie. Aber es war, sagen wir so, es hat dann eine Zeit lang gedauert, bis die Bevölkerung wirklich verstanden hat, dass die Tory eine katastrophal schlecht regieren. Das war nicht gleich offensichtlich.
Darf ich da vielleicht noch eine Sache ergänzen? Im Gegensatz zu unserer Konsensgesellschaft ist in Großbritannien eben die Gegensätze, ja, das Pendel der Gegensätze schlägt sehr viel weiter aus. Sehen Sie, ich habe als junger Diplomat in London gedient, Mitte der 70er Jahre. Winter of Discontent, das Land kam zum Stillstand. Die Yorkshire Miners haben es vom Bildschirm gebracht. Und dann war das Land reif für Maggie Thatcher. Das heißt, nach einer gewissen Periode, wenn eine Partei sich völlig ausgeblutet hat, ist es reif für den nächsten. Und das geht anders als in Deutschland mit sehr, sehr großen Pendelausschlägen. Damals in den 70er Jahren, also Ende der 70er, als Maggie Thatcher gewählt wurde, war der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt auf einer Pressekonferenz in London und wurde gefragt, Herr Bundeskanzler, braucht Deutschland eine Maggie Thatcher? Er hat gesagt, nein, Deutschland braucht einen Arthur Scargill. Das war der Chef der Yorkshire Miners. Was meinte er damit? Bei uns ist der Schmerzlevel noch nicht so groß, dass es zu einem Wechsel führen kann. Den gab es dann erst 3 Jahre später durch den Lambsdorff-Brief. Das heißt also, in Großbritannien, wenn so eine Partei lange dran ist, dann ist die Wut auf diese Partei, auf die Fehler, die sie gemacht haben, so groß, das mache ich nicht mal in anderen. Und gerade, weil er dann so radikal ist.
Jetzt hat ja Cameron damals auch die Blair-Zeit abgelöst, die ja in den 1990er Jahren schon begonnen hat. Wenn wir laufen die Tories unter der Prämisse jetzt, dass sie eine schwere Niederlage erleiden und dass sie ja auch inhaltlich personell ausgezehrt scheinen. Jetzt Gefahr zum Beispiel von Leuten wie Nigel Farage, der hat ja eine Partei jetzt gegründet, Reform UK, rechtspopulistisch, rechts von den Tories, entschlossen, wild entschlossen, großer Demagoge sozusagen aufgesogen, absorbiert werden, dass möglicherweise A, der Oppositionsführer und B, derjenige, der eigentlich das rechte politische Spektrum im Vereinigten Königreich abdecken wird, in Zukunft Nigel Farage ist?
Also Sie sagen zuerst etwas sehr Richtiges, dass nämlich Nigel Farage und übrigens auch Boris Johnson ihre Erfolge dem Rechtspopulismus verdanken, der ja nicht nur in Großbritannien die Politik verändert hat. Ich denke, das ist eine spezielle britische Ausprägung. Es gibt zwei Szenarien. Die eine wäre, Reform führt einen glänzenden Wahlsieg, überholt möglicherweise sogar in einem Stimmenanteil die Tories. Das sagt ein ganz kleiner Teil der Umfragen, ist nicht sehr wahrscheinlich und holt, wenn es richtig hochkommt, vielleicht 12 Wahlkreise. Die andere Möglichkeit ist aber immer noch, sie kriegen keinen einzigen. Das sehe ich nicht, dass bei den nächsten Unterhauswahlen plötzlich Reform die Tories abgelöst hat. Das ist sowieso, es ist ein Ein-Mann-Betrieb. Die Partei gehört Nigel Farage. Er ist das Mitglied der Partei, ging in Deutschland überhaupt nicht. Die ist nicht demokratisch aufgebaut. Er hat den Apparat nicht, wird nicht passieren. Die andere Sache, die tatsächlich diskutiert wird, ist, dass Nigel Farage der neue Anführer der Tories wird. Glaube ich nicht. Aus verschiedenen Gründen wird das nicht passieren. Aber was mit der Tory-Partei passieren wird, das ist eine sehr wichtige Frage und die hängt von vielen Faktoren ab. Und ein ganz wesentlicher ist die Wahl, die heute stattfindet. Welcher der Großen oder der Tories, denen man zutrauen könnte, sie könnten die Partei weiterführen, wird überhaupt noch im Parlament vertreten sein? Denn sie können nur Anführer der britischen einer britischen Partei sein, wenn sie selber Mitglied des Unterhauses sind. Das ist eine Bedingung, die ungeschrieben, aber zumindest da ist. Und das ist eine erste wichtige Frage.
Möglicherweise ist, glaube ich, zum ersten Mal in der britischen Geschichte ein amtierender Premier, der nicht wiedergewählt wird, beziehungsweise sich in seinem Wahlkreis nicht durchsetzt mit Rishi Sunak.
Mit Rishi Sunak, absolut. Ich wollte noch vielleicht etwas dazu hören. Ist sehr interessant. Labour könnte wahrscheinlich, wenn sie einen Anführer hätten also einen Parteiführer mit mehr Charisma und mit ein größerer Sympathieträger ist, würden sie wahrscheinlich noch stärker darstellen. Das ist der Starmer nicht. Der hat nicht sehr viel Ausstrahlung. Ja. Und das heißt, das ist eher ein Votum gegen die Konservativen als für Labour. Also Labour könnte an für sich noch mehr strahlen, als sie es tun. Also
die Befürchtung ist groß, dass der Unterhaltungswert britischer Politik, wie wir ihn hier in Deutschland wahrnehmen, erheblich leiden wird. Weil es wird einfach langweiliger, möglicherweise seriöser auf der anderen Seite. Er nennt sich ja Diener des Staates. Keir Starmer, das ist ein Begriff, der weder Nigel Farage noch Boris Johnson jemals über die Lippen käme. Das heißt, es ändert sich die politische Kultur. Und jetzt auch die Frage, wenn die Briten die Schnauze voll haben von den Tories und dann Labour wählen, erwarten sie sich auch politisch inhaltlich etwas anderes?
Ja, ich glaube, die Leute sehnen sich jetzt inzwischen nach ein bisschen also langweilig oder ernsthaft. Also nach dieser Clownerei mit Boris Johnson und diesen unglaublichen Achterbahnen, die letzten Jahre waren. Ich glaube, das spricht eher für Starmer, dass er eben so ein bisschen sehr seriöser Rechtsanwalt, vielleicht ein bisschen langweilig, aber jedenfalls im Vergleich zu seinen sehr wahrscheinlichen Vorgängern. Ich glaube, wonach die Leute sich wirklich sehnen, ist einfach eine bessere Führung und besonders ein Angehen der ganz großen Probleme. Und ich glaube, von der Sicht der Bevölkerung ist eben Migration wirklich ein großes Problem. Die ist ja noch weiter hochgegangen, trotz allem, was die Tories gesagt haben. Und eben das Gesundheitswesen, weil das betrifft die Leute unmittelbar. Also fast jeder hat irgendeine Geschichte von dem NHS, von dem Gesundheitswesen, wie lange sie gewartet haben, dass sie 6 Wochen auf um einen Termin zu bekommen. Und wenn man eine neue Hüfte will, ist das überhaupt ganz, ganz schwierig. Also das sind, glaube ich, die Probleme, die wirklich die Leute schmerzen im Moment.
Anthony, sollten die Erwartungen eben dann nicht in den Himmel wachsen. Ich glaube, dass der Spielraum für die Labour-Regierung relativ begrenzt sein wird. Und die Hauptthemen haben Sie bereits genannt. Wie es der Zufall will, meine Tochter arbeitet für das britische Gesundheitssystem. Und was die mir für Geschichten erzählen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es ist immer wieder Geld reingepumpt worden, das stimmt schon. Aber das Geld ist nie bei den Krankenschwestern unten gelandet, sondern Management in der Struktur und so weiter. Und das Problem ist, die Dinge sind so festgefahren, die können Sie nicht in ein, zwei, auch nicht in einer Wahlperiode lösen, sondern es wird dauern. Und die Frage ist, wird der britische Wähler diese Geduld aufbringen, selbst wenn Keir Starmer alles richtig macht?
Anthony Glees, möglicherweise, wenn jetzt die Wahlen so ausgehen, wie wir im Moment vermuten und der britische König ihn dann auch ernennt morgen, dann wird er ja möglicherweise morgen auch schon in Downing Street Number 10 aufschlagen. Keir Starmer, wird er einen riesen Scherbenhaufen vor der Tür vorfinden? Und was muss er dann als erstes machen, um das, was wir gerade schon gehört haben, bestimmte politische Inhalte vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen?
Ja, seine Aufgabe wird eine Riesenaufgabe sein, denn wie Frau von Bredow ganz richtig da sagt, innenpolitisch, sozialpolitisch gibt es da eine Pyramiden von Problemen, die man gar nicht sehen kann, wie sie zu lösen sind. Und wie Herr Matusek sagt, auch bei unserem Gesundheits. Keiner kann jetzt zum Arzt. Wir lesen von Krebssterbenden, die in den Fluren sterben, weil sie kein Betten bekommen im Krankenhaus. Und Großbritannien wird immer mehr zu einer Drittweltgesellschaft unter den Tories. Und die innenpolitischen Probleme für Starmer werden enorm sein. Aber außenpolitisch natürlich wird er auch sehr viel zu tun haben. Er will näher an die EU, aber eigentlich nichts Tiefes unternehmen, so sagt er. Aber er hat erstmal muss er sehen, was in Frankreich am Sonntag vorgehen wird. Das kann auch zu großen Veränderungen innerhalb der EU führen, um vielleicht möglich einfach für Großbritannien dann später einzutreten. Aber wie wir während des Wahlkampfs gesehen haben, da hat in einer Sache Außenpolitik eine Rolle gespielt. Es ist sehr, sehr seltsam in der britischen Politik und in britischen Wahlkämpfen. Das war, als Nigel Farage, dummer Idiot, dass er ist, sich für Putin geäußert hat und gesagt, eigentlich war die EU schuld daran, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Und sofort hat er 3 Punkte verloren. Die Leute, die am Anfang gesagt haben, Farage kann vielleicht mehr Stimmen bei den Wählern bekommen als die Tories, das ist zurückgedreht worden und Farage hat einen sehr groben Fehler gemacht. So grob, dass er nie Führer der Tory Party. Wir würden nie einen Putinister als Führer der Tory Party haben. Ich glaube, für Farage liegt seine Zukunft bei Trump. Und das ist dann auch ein Problem für Starmer. Wenn Trump gewinnt, was wird er dann in einigen Tagen? Ich spreche zu Ihnen aus Woodstock in der Nähe von Oxford, wo wir leben. In ein paar Tagen, 10 Tagen, da kommen alle die politischen Regierungsoberhäupter nach Woodstock, nach Blenheim Palace. Und es wird da diskutiert. Rishi Sunak hat geplant, dass das ein sehr guter Anstoß für einen Wahlkampf im Herbst sein würde. Er als großer Staatsmann, aber sieht so aus, als Sunak gar nicht erscheinen wird, sondern Keir Starmer. Keir Starmer redet sehr, sehr wenig über die Außenpolitik. Aber was er da zu tun haben wird, denn es kann sein, dass Großbritannien unter Starmer der wichtigste Partner in Europa für alle, die gegen Putin und für die Sicherheit in Europa. Wir haben dieses Sprichwort in Großbritannien. Es kommt die Stunde, es kommt der Mann. Und Frau von Bredow ist ganz richtig. Starmer hat das, alles sehr ruhig, nüchtern, durch den Wahlkampf, keine Demagogerie und alles. Aber wenn er in Number 10 Downing Street, dann kann er ein anderer Mann werden. Und
gut, das wird die große Folge sein. Wirklich, ja, bitte.
Nein, dazu wollte ich was sagen. Außenpolitik ist für uns die große Chance, denn auf dem Gebiet der Außenpolitik, da sehe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten für eine gute Zusammenarbeit. Selbst Boris Johnson war ja nach dem Überfall auf die Ukraine der Erste oder einer der Ersten, der sehr dezidiert reagiert hat. Und die beiden Außenminister, der deutsche und der britische Außenminister, haben schon 1921 nachdem der Brexit in Kraft trat, eine Erklärung verabschiedet mit 50 Feldern der Außen- und Sicherheitspolitik, wo wir in Zukunft enger zusammenarbeiten können. Und da sehe ich im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten etwas, wo wir sehr viel machen können. Ob das dann so aussieht wie diese Konferenz, die Macron vorgeschlagen hat vor 2 Jahren, dass es einen äußeren Kreis außen- und Zusammenarbeit um die EU herum, das weiß ich nicht. Aber hier glaube ich, eine große Chance für die Deutschen und für die Briten, insbesondere wenn Frankreich weitgehend ausfällt, eventuell sogar mit den Polen zusammen. Denn die Polen sind genauso Atlantiker wie wir und wie die Briten. Also da sehe ich ehrlich gesagt ein Licht am Ende des Tunnels oder ein Licht der Hoffnung.
Lassen Sie uns doch bei der Außenpolitik gleich mal bleiben, Herr Dannemann. Das ist ja der Bereich, wo wir eigentlich bisher auch den Briten schon immer nahe waren. Wir sind gemeinsam Mitglieder der NATO, ähnliche sicherheitspolitische Ausrichtung. Gerade nach dem Überfall auf die Ukraine hat sich das ja wieder gezeigt, dass der Westen da zusammenhalten muss. Ist das noch weiter ausbaufähig, diese Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die ja eigentlich die EU jetzt vorantreiben will, um sich auch ohne die USA schützen zu können? Welche Rolle spielt da das Vereinigte Königreich?
Die wesentlichen Faktoren haben Sie schon benannt. Also Großbritannien ist natürlich immer noch eine bedeutende Wirtschaftsmacht, Sitz im Sicherheitsrat, Nuklearmacht und hat über das Commonwealth of Nations, das sind nicht nur, aber vor allem die ehemaligen Kolonien Großbritanniens, auch noch ein ziemliches Netzwerk wirtschaftlich, kulturell und politisch. Und das wäre für die Europäische Union sehr wichtig, da wieder enger zusammenarbeiten zu können. Das sehe ich durchaus. Die Frage ist, wird Großbritannien unter Keir Starmer wieder diese Rolle so aktiv wahrnehmen? Das ist eine Rolle, die wurde von allen britischen Regierungen bis zum Jahre 2010 ziemlich aktiv genutzt und unter David Cameron verkam die. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich hat man angefangen, Angela Merkel angerufen aus den USA, wenn man was erledigt haben wollte, und nicht mehr David Cameron. Theresa May hat Außenpolitik betrieben, aber auch keine echte Priorität. Und es könnte sein, dass unter Keir Starmer wieder eine etwas geordnetere, zuverlässigere, berechenbare, verlässlichere Außenpolitik kommt, ja, die auch so betrieben wird.
Auf einer Insel immer so einen guten Rundumblick. Nur wenn er jetzt Richtung Kontinent guckt, könnte er ja möglicherweise auf Frankreich als erstes schauen und sieht Marine Le Pen, dreht er sich um 180 Grad um, kommt von hinten Donald Trump. Was bedeutet das jetzt auch gerade für das Vereinigte Königreich, diese Konstellation, diese mögliche Konstellation, dass doch etwas da auseinanderdriftet politisch, was jahrzehntelang zusammengehalten hat?
Ja, also ich denke mal, in Frankreich, die Außenpolitik wird weiterhin Macron machen, die nächsten 3 Jahre vor allem. Vorwiegend natürlich würde eine Premierminister von dem Rassemblement wäre natürlich eine völlig andere Situation. Was in den USA passiert, wissen wir noch gar nicht, aber das ist natürlich ein Faktor, der alle Europäer gleichermaßen betrifft. Und es könnte sein, dass gerade das wieder die europäische Zusammenarbeit stärker forcieren würde. Ich würde sogar davon ausgehen.
Aber ich meine, es war so, traditionell haben wir Briten und Amerikaner immer sehr eng zusammengearbeitet, nicht wahr? Und immer in Krisen hieß es, when the chips are down, you're with the cousins. Und das war ja auch zum Beispiel die große Entscheidung Blairs, Irakkrieg. Man kann sogar sagen, zum Teil wieder besseres Wissen, dass man sagte, wenn es jetzt ernst wird, sind wir lieber bei den Amerikanern als bei den Europäern. Nur wenn die Amerikaner ausfallen sollten, dann ist automatisch der Blick wieder nach Europa. Und das Interessante war ja, entsinnen Sie sich, als Trump Präsident war und Boris Johnson Premierminister war, dass Trump sagte, das ist der europäische Trump. Ja, also diese Art von Seelenverwandtschaft, die wollen wir nicht wieder haben. Und das sehen auch die meisten Briten so.
Welche Rolle wird denn jetzt dem Vereinigten Königreich da zukommen? Also die Europäer in einer schwierigen Situation, wirtschaftspolitisch Probleme mit China, militärisch mit Russland, möglicherweise im Stich gelassen von den USA, dass die Europäer sich jetzt selbst helfen müssen, sich selbst zur Wehr setzen müssen. Da gibt es ja selbst große Probleme. Das sind ja keineswegs alle europäischen Länder so. Welche Rolle könnte da in Zukunft das Vereinigte Königreich spielen, auch wenn es gar nicht mehr Mitglied in der Europäischen Union ist?
Also ich teile den verhaltenen Optimismus von Herrn Matuszek über die Außenpolitik, aber speziell die Sicherheitspolitik. Ich glaube, da könnte die Zusammenarbeit sehr eng sein. Und das wird auch von beiden Partnern gewünscht, also von den Briten und den Europäern. Und zum Beispiel wir Deutsche oder Deutschland kann sehr viel von Großbritannien gerade in Militärsachen lernen. Die Bundeswehr wurde hier so vernachlässigt, ist in so schlechtem Zustand. Und dagegen ist das britische Militär noch relativ in besserem Zustand. Das ist alles sehr, sehr relativ. Und zum Beispiel die Geheimdienste. Unser Geheimdienst beklagt sich furchtbar, dass sie nicht genug Manöver haben und dass sie immer zu viel kontrolliert werden. Und da sind die englischen Geheimdienste schon fitter, wenn man so will. Also in diesem ganzen Bereich Militär, Geheimdienste, Spionage, da viel zusammenzuarbeiten und eng zusammenzuarbeiten, das ist, glaube ich, eine der Chancen, wo man wieder enger zusammenwachsen könnte.
Ja, aber wird das funktionieren in diesem Bereich Sicherheits- und Außenpolitik, wenn man sich im Bereich Wirtschaft und Handelspolitik gegenseitig die Schweinehälften mit Zöllen blockiert? Das heißt also, dass die handelspolitischen Hemmnisse zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich möglicherweise noch zunehmen, denn das hat ja irgendwie alles nicht funktioniert für die Briten, auch diese ganzen bilateralen Handelsverträge, ich glaube mit Australien, Neuseeland und noch irgendeinem Inselstaat im Pazifik, das hat es bisher gebracht. Da ist viel Schiffsdiesel nötig, um überhaupt Handel zu treiben. Ja. Funktioniert das so nebeneinander? Auf der einen Seite die Außen- und Sicherheitspolitik und auf der anderen die Wirtschaft- und Handelspolitik, wo es nicht so gut funktioniert?
Da funktioniert, aber da haben ja auch schon unter Rishi Sunak haben die Briten schon wieder vorsichtig versucht, so die Brücken wieder zu bauen. Denn die großen Freihandelsabkommen weltweit, die sind ja, wie Sie sagten, die sind nicht entstanden oder nicht so entstanden, wie man sich das erträumt hat mit Brexit. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die Briten, also das unter Keir Starmer, da weiter versucht wird, da wieder das Verhältnis zu reparieren. Also nicht, dass sie jetzt wieder eintreten in die EU, das gab es ja auch noch nie historisch und das ist auch, glaube ich, jedenfalls in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht möglich. Aber jedenfalls versuchen, da eher Brücken zu bauen, als sie noch weiter abzubrechen.
Aber es gibt da ja zwischen der Wirtschaftspolitik und der Außensicherheitspolitik eine sehr gute Klammer. Das ist nämlich die gemeinsame Rüstungspolitik. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Feld möglicher Zusammenarbeit. Wir Europäer wollen ja in gewisser Weise von Amerikanern unabhängig werden, als was die europäische Rüstungszusammenarbeit angeht. Und wenn Sie zum Beispiel angucken, es gibt ja Vorbilder, wie zum Beispiel den Eurofighter Typhoon, den wir mit den Briten zusammen gemacht haben. Und wenn ich dran denke an die großen rüstungspolitischen Vorhaben, die wir mit den Franzosen machen, da finden Sie von deutscher Seite immer den Vorwurf, da regiert der Staat zu viel rein. Das geht ja also nach industriepolitischen Formen. Bei den Briten haben sie das nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es neben dem, dem Tempest heißt das, Sixth Generation Aircraft, dass das eine Möglichkeit zum Andocken wäre. Dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, die Briten gerade über die Rüstungspolitik, und es sind ja sehr gute Unternehmen da, nicht mal BIA und so weiter, die näher an uns ranzuziehen. Also da ist mir gar nicht so bange.
Wie gehen denn die Briten eigentlich mit diesem Bedeutungsverlust um, den sie im Laufe der Jahrzehnte da erlitten haben und der natürlich jetzt besonders offensichtlich wird durch Brexit, durch die lange Tory-Regierungszeit? Ist das, was hat das, macht das mit dem Selbstverständnis?
Ja, jetzt sage ich möglicherweise was komplett Falsches. Self-deprecation. Man macht sich über sich selbst lustig. Gleichzeitig hängt man aber doch noch ein bisschen hinten dran. Das ist, die Großbritannien hat die Verlust an Bedeutung durch den Verlust des Empire vielleicht noch nicht komplett verdaut, kulturell. Und solche Sachen kommen dann wieder hoch. Das war auch eine der Brexit-Fantasien. Wir machen Empire 2.0, also so wie Web 2.0 und so weiter, was natürlich von den Commonwealth-Ländern überhaupt nicht so gesehen wurde. Ich habe aber auch immer wieder, als in der langen Zeit, die ich in Großbritannien gelebt habe, vor dem Brexit, habe ich auch dieses Hin und Her. Einerseits sehr patriotisch und andererseits macht man sich aber komplett über sich selbst lustig. Und ich denke, das wird weiterhin so sein und damit, so geht man eigentlich auch mit dem Brexit um. Sofern man über ihn redet. Viele Leute wollen nicht mehr über ihn reden. Es haben sich Familien zerstritten drüber. Die Politik will ihn nicht anfassen.
Aber also vielleicht auch Verdrängung. Weltgeltung hat, ist die City of London, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, die ist vom Brexit relativ unbeschadet gewesen. Und ich meine, die Vorhersagen, die Doomsday-Vorhersagen, die wir hatten, der Euro-Clearing und so was, alles zusammenbrechen, kein Gedanke. Die City of London boomt. Das Finanz, eines der großen Finanzzentren der Welt. Und auch da gibt es bessere Überäquivalente und so weiter, bessere Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Also so trübe, wie es vielleicht in unserer Runde klingt, sehe ich die Zukunft nicht.
Anthony Glees, vielleicht zum Schluss, Sie haben nur noch ganz kurz Zeit. Was erwarten Sie sich jetzt von der Labour-Regierung, wenn es denn eine gibt, als erstes? Die Erwartungshaltung ist hoch, vieles kann man nicht befriedigen an Erwartungen in der Bevölkerung, weil es lange dauern wird, bis das alles, was da entstanden ist, an Schutt, politischem Schutt beseitigt ist. Was erwarten Sie jetzt als Erstes?
Als Erstes erwarte ich die Stabilität, dass mit einer guten, vielleicht riesigen Mehrheit Keir Starmer wieder eine echte Gelassenheit an die Briten anbieten kann, dass wir alle wieder auf Besseres hoffen können. Bei den Tories war es genau das Gegenteil. War eine schlechte Sache nach dem anderen. Und deswegen waren die Leute so wütend. Also Stabilität. Wir müssen natürlich sehen, wer Außenminister bei Starmer wird. Wenn es David Lammy ist, der hat viel Arbeit gemacht, um gute Beziehungen zu Amerika zu machen. Nicht so, und zu Macron, aber weiter nach Deutschland nicht so sehr. Aber es kann sein, dass er nicht Außenminister sein wird. Das müssen wir sehen. Aber das Wichtigste von allem, wenn wir auf gute Hoffnung wünschen, wie wir das machen müssen für morgen und für alle kommenden Tage danach, ist, dass die Europäische Union darüber denkt, wie sie eine Annäherung an Großbritannien machen kann. Und vor allem Dingen mit Lebensmitteln. Ich meine, wenn sie in Großbritannien wären und nicht in London, sondern im Lande, würden sie merken, wie der Brexit die Lebensmittel der Leute, nicht nur die Preise, riesen erhöht hat, aber dass es kaum was gibt. Ich meine, wenn ich Ihnen Bilder zeigen.
Anthony Glees, wir wollen jetzt das beobachten wir jetzt mal, ob die Labour Party das jetzt besser macht. Und der Brexit bleibt ja erhalten. Ich bedanke mich bei Ihnen nach Buckinghamshire. Ich bedanke mich bei Gerhard Dannemann, bei Wendeline von Bredow, Thomas Matusek.